Brustkrebs gehört zu den drei häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Etwa 500.000 Menschen sind an Darmkrebs erkrankt. Jährlich kommen etwa 60.000 Neuerkrankungen hinzu. Wie Darmkrebs entsteht, wie man ihn erkennt und wie man ihn auch behandelt, darüber spreche ich heute mit zwei Experten des Klinikums Wolfsburg. Im Studio ist Professor Dr. Nils Hohmann. Er arbeitet seit 2008 am Klinikum Wolfsburg und er ist Chefarzt der medizinischen Klinik 2 und ärztlicher Direktor des Klinikums. Herzlich willkommen, Professor Hohmann.
Hallo.
Unser zweiter Experte ist Dr. Thomas Jungblut. Er ist seit 2013 Chefarzt des Zentrums für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Herzlich willkommen auch Ihnen, Dr. Jungblut.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie beide da sind. Beide Mediziner, die heute im Studio sind, sind auch Ansprechpartner des Cancer Centers, dem Krebszentrum des Klinikums Wolfsburg. Und heute geht es ja um Krebs, um Darmkrebs genauer gesagt. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Professor Hohmann, ich kann mich noch an meinen Biologieunterricht in der Schulzeit erinnern, auch wenn es schon eine Weile her ist. Und was da hängen geblieben ist, ist, dass unser Lehrer uns damals gefragt hat, wie lang der Darm ist. Und ich glaube, wir lagen alle daneben. Er ist nämlich viel länger, als ich zumindest gedacht habe. Vielleicht können Sie mal aufklären, wie lang so ein Darm denn durchschnittlich ist.
Ja, also Darm ist nochmal zu differenzieren. Es gibt halt den Dünndarm und den Dickdarm. Der ist auch von seiner Funktion sehr unterschiedlich. Aber zusammen kommt man so auf 6 Meter. Darauf sind so, sage ich mal, 4-5 Meter für den Dünndarm zu rechnen und 1 Meter für den Dickdarm, der dann letztendlich auch eine andere Funktion hat.
Ja, also 6 Meter fand ich damals und auch heute noch schon eine ganz schöne Vorstellung, dass das in einem Bauchraum alles Platz findet. Aber es ist ja so ein bisschen gewunden und gut verstaut.
Da müssen wir Herrn Jungblut fragen. Der guckt da öfter mal rein, wie das denn aussieht. Ich sehe den ja nur von innen.
Stimmt, ja. Oder durch eine Fotogebung dann. So.
Ja.
Herr Jungblut, wie sieht denn so ein Darm aus im Bauchraum?
Das ist je nach Abschnitt unterschiedlich. Gerade der Dünndarm ist wirklich so arkadenförmlich geschlängelt und wild verteilt in der Mitte des Bauchraumes. Und der Dickdarm ist quasi wie so ein Rahmen gespannt vom rechten Unterbauch, zieht es einmal nach oben zum rechten Oberbauch, dann quer, einmal zum linken Oberbauch und dann wieder nach unten zum Darmausgang.
Und wenn man sich jetzt diese Länge vorstellt, ist es da nicht sehr schwierig, dort eine Erkrankung, einen Polypen und Tumor irgendwie festzustellen? Muss man da nicht sehr lange suchen bei so einem langen Organ?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir reden immer von Darmkrebs und eigentlich meinen wir Dickdarmkrebs, weil das ist nach wie vor eins der ja nicht so wirklich verstandenen Wunder der Medizin, dass in aller Regel bösartige Erkrankungen, also Krebs, nur im Dickdarm auftreten. Also nur ist nicht ganz richtig. Es gibt auch ganz, ganz selten Dünndarmkrebs, aber mit einer Häufigkeit von 1/1000 im Vergleich zum Dickdarm. Und die klassische Darmkrebserkrankung ist eine Dickdarmkrebserkrankung. Das heißt, bei der Untersuchung der Darmspiegelung reden wir immer von einer Untersuchung des Dickdarms. Und das ist halt, wie wir gerade gesagt haben, nur 1 Meter. Und das geht halt mit einer normalen Darmspiegelung sehr gut zu untersuchen.
Okay, also so viel ist es da gar nicht. Ja. Dann doch am Ende.
Also man kann auch den Dünndarm untersuchen, aber wenn wir jetzt über Krebs sprechen, Krebsvorsorge, dann ist eine Untersuchung des Dünndarms nur bei sehr seltenen Formen des Darmkrebs, zum Beispiel bei bestimmten familiären Formen, also wenn eine bestimmte genetische Veranlagung ist, notwendig. Also sonst die normale Krebsvorsorge, die den Darmkrebs betrifft, die bezieht sich auf den Dickdarm.
Ich habe es gesagt, etwa 60.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an Darmkrebs. Es sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa so 33.000 Männer und 28.000 Frauen. Wie viele Patienten behandeln Sie in Wolfsburg im Jahr?
Also wir behandeln ungefähr 200 Patienten im Jahr laufend im Klinikum Wolfsburg, wobei ein Teil davon nur operativ behandelt wird. Das heißt, ungefähr etwas unter 100 Patienten werden operiert. Das ist 2/2 ungefähr Dickdarmkrebs vom oberen Teil, sage ich mal, und den spezielleren Teil des Dickdarmes, nämlich den Mastdarm, denn das Rektum, da ist es dann nochmal 1/3. Aber so insgesamt sind es ungefähr 200 Patienten, die dann der Rest halt medikamentös behandelt werden.
das kann man vielleicht auch gleich mal zu Beginn sagen. Beim Thema Krebs denkt man ja immer gleich oder häufig das Schlimmste. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Gerade beim Darmkrebs ist es nämlich so, dass die Sterberate in den vergangenen Jahren immer mehr gesunken ist. Bei beiden Geschlechtern habe ich mal nachgeguckt, um etwa 20%. Stellen Sie das in Wolfsburg auch fest, dass da diese Rate, auch dass die Überlebenschance immer besser geworden ist in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten?
Über die Jahre ist das in der Tat deutlich besser geworden. Das liegt zum einen, das, was wir angesprochen haben, erstmal an der Früherkennung, sprich die regelmäßige Vorsorge-Dickdarmspiegelung ist ein ganz wichtiger Baustein, um entweder zu verhindern, dass Patienten einen bösartigen Tumor kriegen, weil Vorstufen abgetragen werden können, oder aber, dass sie halt relativ frühzeitig erkannt werden, sodass die Behandlungsmöglichkeiten deutlich besser sind. Der andere Punkt, der zu einer Verbesserung geführt hat, ist, dass alle therapeutischen Verfahren wie Operation, Chemotherapie oder medikamentöse Therapie oder Bestrahlung deutlich schadstoffarmer oder beziehungsweise schonender durchgeführt werden und dadurch das Ergebnis dadurch besser wird. Und der dritte Baustein ist sicherlich auch, dass gerade ältere Patienten davon profitieren, dass die Therapien auch im fortgeschrittenen Alter mittlerweile durchgeführt werden können, was früher gar nicht in der Form möglich war.
Zur Vorsorge kommen wir noch im Laufe unseres Gesprächs. Ein ganz wichtiger Baustein haben Sie gerade auch angesprochen. Man sagt ja immer, dass der Darmkrebs von Betroffenen lange Zeit gar nicht bemerkt wird, beziehungsweise gar keine Probleme macht. Sie spüren erstmal gar nichts. Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass der Dickdarmkrebs relativ langsam nur wächst. Das heißt, es ist kein schnell wachsender Tumor, sondern über die Jahre sich aus Vorstufen langsam entwickelt und dadurch nicht plötzlich zur Symptomatik führt. Und zum anderen, dass diese Beschwerden auch zum Teil sehr unspezifisch sind. Das heißt, es ist nicht der plötzliche eintretende Veränderungsprozess, der die Patienten wachrüttelt, sondern es ist ein langsamer Prozess, der manchmal auch unbeobachtet bleibt.
Professor Hohmann, ich gehe aber mal davon aus, dass die Patienten, die Sie jetzt behandeln mit Darmkrebs, auch schon in einem durchschnittlich zumindest in einem höheren Alter sind. Kann man sagen, ab wann da vermehrt sowas auftritt?
Also das mittlere Erkrankungsalter ist tatsächlich immer noch so ungefähr bei 72, 73 Jahren. Das ist auch nicht im Wesentlichen unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Aber was wir gerade in den letzten Jahren bemerken, also ich ist jetzt nicht allzu komplex, aber es gibt ja so eine gaußsche Verteilung. Mittleres Alter heißt, dass viele Patienten auch jünger oder älter sind. Aber die Spannbreite des Alters, das hat sich leider doch eher geweitet. Das heißt, wir sehen auch zunehmend jüngere Patienten, was auch noch nicht so ganz von der Forschung verstanden ist, warum das so ist. Also teilweise Patienten auch ohne familiäre genetische Formen im Alter von 40, 45, 50 erkranken. Und das ist natürlich ein Problem, weil die halt auch so ein bisschen manchmal durch das Raster fallen, weil unsere Vorsorge selbst bei Männern erst ab dem Alter von 50 beginnt. Aber tatsächlich ist das auch etwas, was sich in den Leitlinien in der Form Niederschlag gefunden hat, dass zum Beispiel die Vorsorge-Darmspiegelung unter anderem gestützt durch diese Daten jetzt für Männer schon bereits ab 50 empfohlen wird. Ne? Das war vor wenigen Jahren noch ab 55. Was da aber der genaue Hintergrund ist, das wissen wir immer noch nicht so ganz genau, aber das ist halt etwas, was tatsächlich ein Riesenproblem darstellt.
Genauso schwierig ist es ja auch, glaube ich, nach wie vor zu sagen, wie Darmkrebs eigentlich entsteht. Also klar, es gibt vielleicht eine genetische Komponente, die eine Rolle spielt. Vielleicht auch bestimmte Risikofaktoren, über die vielleicht wir jetzt auch noch sprechen in dem Zusammenhang. Aber so richtig, wo es herkommt oder wie es entstehen kann, weiß man nicht, oder?
Ich glaube, das ist eine Frage, die jeden Patienten, gerade wenn er die Diagnose bekommt, extrem umtreibt. Ne? Und ich muss sagen, ich bin immer so leicht emotionalisiert, weil da so manchmal auch sowas wie ein Schuld oder was habe ich verkehrt gemacht dahinter steht. Und ich habe damals so ein bisschen innerlich einen sehr berühmten Darmkrebsforscher gefeiert, der während so einer Verleihung für seine wissenschaftliche Arbeit gesagt hat, dass das so ein typischer schicksalshafter Krebs ist. Also es ist im Grunde genommen, ich sag mal, Pech gehabt. So traurig das klingt, das Krebs ist der Hauptrisikofaktor, wenn man so sagen möchte, ist genau das, was wir alle wollen, nämlich das zunehmende Älterwerden. Der Darm ist ein Organ, was sich ständig regeneriert, also erneuert, und während dieser Zellteilung passieren halt einfach Fehler, sogenannte Mutationen, die dann halt, wenn sie bestimmte Abschnitte in unserer Erbsubstanz treffen, sogenannte Onkogene oder Tumorsuppressorgene, dann halt zu Veränderungen innerhalb der Zelle führen. Und das ist einfach wirklich Zufall, ne? Ob dann halt eine dieser Mutationen so einen empfindlichen Bereich trifft. Und wenn das halt nun leider gerade so ein Krebsgen ist, dann entstehen halt langsam Vorstufen, die dann sich häufiger teilen, die dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wieder sowas zu treffen. Aber letztendlich ist das genau so, dass man da eigentlich nicht das wirklich verhindern kann. Also wir kennen Risikofaktoren. Es ist nicht so, dass zum Beispiel ein im Wesentlichen, sage ich mal, gesunder Lebensstil das Risiko etwas verringert. Also wir wissen, dass zum Beispiel eine Ernährung gerade mit rotem Fleisch das Krebsrisiko leicht erhöht für Darmkrebs. Wir wissen, dass zum Beispiel sportliche Betätigung gut ist, um das Krebsrisiko zu senken. Wir wissen, dass
Nikotin auch unschädlich ist.
Rauchen. Also eigentlich immer so das, was wir sowieso wissen. Alkohol ist schädlich. Und ja, aber wenn man das mal so sich genauer anschaut, ich rede immer so ganz gern vom sogenannten Lebenszeitrisiko, was so ungefähr bei 5-6% liegt. Wenn Sie jetzt alles das machen, was ich gerade gesagt habe, dann ist das Lebenszeitrisiko halt nicht 6%, sondern ich sage mal 5,8%, also nicht relevant geändert. Und das macht es halt so schwierig, und deswegen ist ja auch unser Schwerpunkt, dass jeder da halt zur Vorsorge muss, egal ob er Beschwerden hat. Davon abzugrenzen sind so Risikopopulationen. Das sind zum Beispiel in meinem Fachgebiet chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da gelten zum Beispiel andere Regelungen für die Vorsorge oder halt die schon mehrfach erwähnten familiären oder genetischen Formen, wo man halt ganz, ganz anders agiert.
Also wenn es da eine familiäre Vorbelastung gibt, dann sind da die Alarmglocken, sollten dann auch schon mal angehen bei den Nachkommen.
Ja, wir sind ja ein zertifiziertes Krebszentrum, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber das ist zum Beispiel so, dass wir regelhaft bei allen Patienten dann halt diese Fragen stellen. Also natürlich, wenn wir das Alter feststellen, hatten sie in ihrer Familie schon mal, und wenn ja, in welchem Alter Krebserkrankungen, fragen dann halt auch nicht nur nach Darmkrebserkrankungen. Das sind bestimmte Kriterien, die nennt man Amsterdam-Bethesda-Kriterien, und wenn da bestimmter Anteil dieser Fragen positiv beantwortet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer genetischen Form groß, und dann wird man da halt auch nach diesen familiären und genetischen Formen fragen, und das hat natürlich dann auch Implikationen für die Angehörigen. Dann wird halt auch gegebenenfalls eine genetische Testung gemacht, und in einer der seltensten Formen ist es dann zum Beispiel so, dass man dann halt auch für die Kinder eine Testung machen kann und dann sehr früh im Extremfall, wenn dieses Gen betroffen ist, sogar eine prophylaktische Darmentfernung dann vorschlagen würde. Also das ist ein sehr differenziertes Vorgehen. Man muss aber sagen, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Pech gehabt Krebs, also diese einfach altersassoziierte, das trifft auf nahezu 90% aller Krebserkrankungen. Okay.
Alles andere sind eher dann seltenere Fälle, dann mit denen Sie es zu tun haben. Nun haben wir ja gesagt, Dr. Jungblut, dass das oft erstmal gar keine Beschwerden macht, wenn da erste Vorstufen vielleicht entstehen. Gibt es denn trotzdem, wenn es bei einer Vorsorge nicht festgestellt wird, vielleicht erste Anzeichen oder erste Symptome, die vielleicht auf einen Darmkrebs oder eine Erkrankung oder Vorstufen hindeuten könnten, die bei den Betroffenen dann auch spätestens dann dafür sorgen sollten, dass sie einen Arzt aufsuchen?
Genau, das klassische Warnsignal ist im Grunde genommen das Blut im Stuhl. Wenn das bemerkt wird, da ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, wenn jemand einen WC hat, wo man sieht, was man sozusagen ausscheidet, dann ist das manchmal wirklich von großer Hilfe, dass man das auch wahrnimmt. Und das Blut ist natürlich gerade bei Patienten, die eine Blutverdünnung haben, dann frühzeitiger manchmal auch das Warnsignal, bei allem Schlechten, aber manchmal auch dadurch früher erkannt. Das ist eigentlich das häufigste Warnsignal, was man selber bemerken kann. Die anderen Symptome sind manchmal so ein bisschen schleichender. Das heißt, dann kommt so ein bisschen Müdigkeit oder Gewichtsverlust dazu. Manchmal auch Unregelmäßigkeiten des Darmverhaltens mit auch übermäßigen Blähungen. Aber das ist deutlich unspezifischer. Und das klassische Alarmsignal, wo man wirklich dann auch zum Hausarzt gehen sollte und sagt, hier ist, was nicht ganz in Ordnung ist, wenn man blutigen Stuhl hat.
Mhm. Ist es Appetitlosigkeit? Spielt sowas auch eine Rolle? Oder?
Kann auch dahingehend sein, aber das Typische ist eher sozusagen, dass so ein bisschen Bauchkrummeln ist. Mhm. Wechselnde Stuhlgänge können auch mal ein auffälliges Zeichen sein, dass es mal dünn, mal fester ist. Das ist dann typischerweise auch im Mastdarm, dass dort Verengungen auftreten durch einen Tumor oder aber auch durch Entzündungen, wo man dann ein bisschen hellhörig werden sollte.
Mhm. Wenn man diesen Verdacht vielleicht hat oder auch vielleicht erstmal der Hausarzt gesagt hat, ja, lass das nochmal überprüfen, Professor Hohmann, welche Untersuchungen erfolgen dann?
Also primär natürlich die Darmspiegelung. Das ist halt einfach eine Untersuchung des Dickdarms direkt durch ein Endoskop. Also dass wir halt uns wirklich den Darm anschauen können, muss man sich so vorstellen, dass da im Grunde genommen ja ein langer Schlauch mit einer Kamera dran, um es mal ganz simpel zu beschreiben. Es ist eine mittlerweile, angenehm würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber eine Untersuchung, die halt dadurch, dass wir den Patienten immer eine kleine Schlafspritze geben, wirklich nicht, also ist eine Untersuchung, die keine Belastung für den Patienten darstellt. Mhm. Das Hauptproblem ist eigentlich immer die Vorbereitung vorher. Aber das ist sozusagen der Goldstandard. Also andersrum formuliert, wenn man eine Darmspiegelung gemacht hat und da ist nichts, dann ist da auch kein Tumor.
Mhm. Okay.
Das halt dann nur, wenn Sie welche Untersuchungen nochmal man macht. Also wenn dann ein Tumor festgestellt wird, dann ist es halt wichtig, dass ergänzende Untersuchungen gemacht werden. Das ist ja nun leider ein Charakteristikum von bösartigen Erkrankungen, dass sie streuen können. Das heißt, bevor wir in unserem Tumorboard eine Therapie festlegen, werden dann noch sogenannte Staging-Untersuchungen gemacht, was nichts anderes bedeutet, als dass wir Untersuchungen machen, ob der Krebs gestreut hat. Das ist heutzutage in aller Regel eine Computertomographie des Bauchraums und des Lungenraums. Das sind so die allerwesentlichsten Untersuchungen, die gemacht werden.
Hm. Und dann muss man vielleicht noch erwähnen, beim Rektumkarzinom, das ist der Mastdarm, der untere Anteil, das ist nochmal ein bisschen spezieller. Da würde man dann nochmal eine MRT oder eine Endosonographie dazu machen, weil davon die Therapie auch nochmal abhängig gemacht wird.
Mhm. Rektumkarzinom, Sie sprechen es an, Dr. Jungmut, ist eher eine seltenere Form, oder?
Ja, man muss ja sagen, von diesen gesamten Dickdarm-Tumoren ist es fast ein Drittel. Das heißt, doch nicht ganz so selten,
okay,
sondern ist schon weniger als der Rest des Dickdarmes, ja, aber ist schon präsent, ja.
Okay. Gibt es da, also Sie haben es gerade erklärt, geht man da anders vor auch noch bei diesen Diagnosen, wenn es ein Rektumkarzinom ist?
Ja, deutlich, weil es anatomisch ein großer Unterschied ist. Der restliche Dickdarm ist aufgehangen an Gefäßen, die relativ viel Platz haben. Der Darm ist da deutlich dehnbarer. Aber vor allen Dingen sind die Lymphabflusswege vom Darm ganz anders strukturiert. Das heißt, sie münden in anderen Gefäßen und natürlich auf einem deutlich begrenzteren Raum. Und der Abfluss geht nicht in eine Richtung, sondern ab bestimmten Orten auch mal in verschiedene Richtungen. Und dadurch ist die Behandlung ein bisschen komplexer und vor allen Dingen das Risiko für Lokalrezidive, das heißt, wenn man operiert hat, dass der Tumor wiederkommt, dieses Risiko ist an dieser Stelle deutlich größer. Und deswegen hat man für das Rektumkarzinom, also für den Mastdarmtumor, bisschen andere Therapiestrategien sich ausgedacht. Das heißt, gerade da kommt die Therapie der neoadjuvanten Therapie, das heißt, dass man vor der Operation eine Vorbehandlung macht, viel mehr zu tragen, weil man einerseits weiß, dass man lokal eine bessere Tumorkontrolle hat. Das heißt, die Lokalrezidivrate sinkt, aber vor allen Dingen weiß man auch, dass eine Fernmetastasierung, also die Absiedlung zum Beispiel in die Leber oder Lunge, durch so eine Vorbehandlung vor der Operation deutlich gesenkt werden kann.
Hm. Diese neoadjuvante Therapie, so heißt die im Fachbegriff, die ist aber auch nicht immer gleich. Also da gibt es auch unterschiedliche Vorgehensweisen.
Also es ist vielleicht genau das, was Herr Jungblut vorhin gesagt hat, dass MRT, die sogenannte Kernspintomographie, ist, wenn der Tumor halt nicht gestreut ist, genau für uns der Determinator dieses Risiko des Patienten, dass er der Tumor an der Stelle wiederkommt, also er ein Lokalrezidiv bekommt hat, festzulegen. Und je nachdem, wenn es halt ein sehr, sehr früher Tumor ist, der sich, sage ich mal, nur auf die inneren Darmschichten beschränkt, dann ist das Vorgehen anderes. Da kann man auch mal primär operieren, als wenn der Tumor sozusagen alle Schichten durchdringt und dadurch ein sehr hohes Risiko hat, dass der Tumor obwohl er im Gesunden operiert wird, an der Stelle wiederkommt. Dann wird man eigentlich immer ein sogenanntes neoadjuvantes Vorgehen, also eine Therapie vor der Operation vorschlagen. Und da hat sich gerade in den letzten Jahren viel getan. Das gibt zurzeit dieses schöne Schlagwort der TNT. Also ist in dem Fall nicht der Sprengstoff, sondern die totale neoadjuvante Therapie, dass wir halt die gesamte Therapie vor die Operation stellen. Also früher haben wir bestrahlt bei diesen lokal fortgeschrittenen Tumoren, anschließend operiert und dann eine Chemotherapie angeschlossen in aller Regel. Mittlerweile machen wir sogar es so, dass wir auch die Chemotherapie vor die Operation ziehen. Das hat sich in vielerlei Hinsicht als sehr viel günstiger erwiesen. Ist für die Patienten manchmal psychologisch etwas schwer auszuhalten, weil man dann da weiß, dass da ein Tumor in einem ruht und man dann trotzdem nochmal 6 Monate durch eine Therapie durch muss, wobei das ein sehr differenziertes Vorgehen ist. Wir gucken immer zwischendurch, wo wir stehen und beraten dann immer, was der beste Weg für den Patienten ist. Aber es ist ein sehr, sehr viel differenzierteres Vorgehen, als wir das jetzt für den Rest des Darmes, des Rest des Dickdarmes machen.
Ist es denn so, dass immer eine Operation notwendig ist oder gibt es sogar Möglichkeiten, durch diese vorgelagerten Therapien womöglich auf eine Operation zu verzichten?
Das ist genau die Zielsetzung dieser oder mit einer Zielsetzung dieser Behandlung, dass wenn man einen sehr günstigen Verlauf sieht, dass man durchaus diskutieren kann, die Therapie der Operation auszusetzen, das Ganze zu beobachten. Und wenn man sieht, dass der Tumor wieder wächst, dass man dann doch operiert oder aber gegebenenfalls die OP ersparen kann. Das ist immer ein selektioniertes Patientengut, je nachdem, wie gut das Ansprechen ist. Aber es ist mittlerweile eine etablierte Option, ja.
Hat sich auch, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Also diese Studien, die gezeigt haben, dass das halt auch sicher möglich ist, sind jetzt gar nicht mal so alt. Das ist erst vor 2 Jahren beschrieben und für die Patienten, wo man weiß, dass sie eine sogenannte komplette Remission erreichen, das heißt, dass wir durch zum Beispiel unsere Therapie, sei es Bestrahlung plus Chemo, dann ein Verschwinden des Tumors sehen, dann ist das ja immer so ein bisschen die Restangst, schlummert da noch irgendwas in mir und wächst das denn wieder und ist das denn noch operabel? Die schlechte Nachricht, das ist nicht immer so, dass denn der Krebs wirklich weg ist, aber wir wissen, dass bei den Patienten, wo der Tumor wirklich komplett verschwunden ist, in 4 von 5 Fällen das auch so bleibt. Ne? Negativ formuliert ist es aber ein Fünftel. Und das ist halt gerade die große Herausforderung. Ne? Denn dieses Vorgehen muss man mit dem Patienten sehr engmaschig kontrollieren. Also auf Deutsch, der Verzicht der OP ist ja etwas, was jeder möchte, aber man muss dann halt auch wissen, dass man sehr, sehr engmaschig zu den Nachkontrollen auch kommen muss und diese Nachkontrollen müssen auch qualitativ hochwertig sein. Das ist jetzt mal nicht ebenso im Vorbeigehen eine Kernspintomographie gemacht, sondern das ist schon eine sehr aufwendiges Nachuntersuchung, die wir haben. Und dazu kommt noch, dass wir im Gegensatz zu früher nicht nur jetzt uns nach der Größe richten, sondern es gibt auch bestimmte molekularbiologische Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die war in aller Munde, wo man eine bestimmte Tumoreigenschaft festgestellt hat. Und im Rahmen dieser ersten Studie hat man dann weder bestrahlt, noch chemotherapiert, noch operiert, sondern nur eine sogenannte Immuntherapie gemacht. Und auch wenn die Studie klein ist, war das nahezu sensationell, weil fast alle dieser Patienten eine sogenannte Vollremission, das heißt ein Verschwinden des Tumors hatten. Das heißt, wir machen es mittlerweile so, dass wir wirklich jeden Patienten, der einen Rektumtumor hat, sehr individuell im Tumorboard besprechen, genau diese Eigenschaften auch nachfragen und dann den Plan schmieden.
Nun sagten Sie ja, oder haben wir eingangs drüber gesprochen, man sollte es von Experten, Spezialisten machen lassen. Denken manche vielleicht, ich muss irgendwie erstmal ein großes Zentrum nach Berlin oder sonst wohin. Aber man kann, ist auch in Wolfsburg sehr gut aufgehoben, nämlich das Klinikum Wolfsburg ist ein Cancer Center, also ein Krebszentrum. Und auch das Darmzentrum ist von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Was bedeutet das für die Patienten, Professor Hohmann?
Also ein zertifiziertes Darmzentrum. Also von der Deutschen Krebsgesellschaft heißt, dass wir uns sehr, sehr strengen Qualitätskontrollen unterwerfen, die halt in einem regelmäßigen Audit überprüft werden. Also da kommen Leute und schauen, was wir da so tun. Und da geht es dann um viele, viele Qualitätskriterien. Wie gut ist die Chirurgie? Wie hoch ist die Komplikationsrate? Wie viel wird operiert? Hat jeder Operateur die ausreichende Expertise? Wird die Bestrahlung nach den gängigen Kriterien gemacht? Gibt es ein multiprofessionelles Team, angefangen von der Psychoonkologie? Und Sie haben mir gerade ein bisschen Blutdruck erhöht, als Sie sagen, muss ich immer ein großes Zentrum, also sind selbst große Unikliniken sind halt manchmal nicht zertifizierte Darmkrebszentren und nur dadurch, dass man jetzt Universitätsklinik ist, ist die Expertise dann manchmal auf anderen Gebieten vielleicht sehr hoch, aber
das ist vielleicht der erste Gedanke, den man dann hat,
genau,
und vielleicht nicht sofort an Wolfsburg denkt, sondern an Berlin, München, Hamburg oder was weiß ich. Ne?
Ja, und das ist uns halt ein großes Anliegen, dass wir halt auch ein zertifiziertes Cancer Center sind. Das heißt, es geht ja nicht nur um Darmkrebs, sondern wir haben viele andere Tumorentitäten. Und da muss man immer sich vor Augen halten, dass das multiprofessionelle Team eine große Rolle spielt. Und ich sag mal so, ich weiß ganz genau, wer bei uns den Patienten operiert und mit welcher Qualität. Und das kann ich dem Patienten auch versprechen. Weil
und der Mann steht neben Ihnen.
Der Mann steht neben ihm oder zumindest mit dabei.
Mit dabei.
Ne? Und das ist halt tatsächlich etwas, und ich sag mal so, in einer Hand, ich kann ja nur sagen, viele Patienten denken dann auch, ja, jetzt ist unbedingt die chirurgische Expertise nochmal irgendwo 2,5% besser, was ich eigentlich sofort immer abstreiten kann. Aber man muss sich auch vor Augen führen, wir reden ja jetzt hier nicht, ich sag mal, von einem kleinen Blinddarm, sondern es ist eine ausgeprägte Operation. Es können halt nach der Operation Komplikationen auftreten und es können halt Probleme auftreten, sei es mit dem Stuhlgang, sei es mit der Ernährung. Und das ist einfach wichtig, wenn Sie da in einem Zentrum sind, was heimatnah ist und was Ihnen dann auch rasch helfen kann.
Und ich glaube auch gerade in der Behandlung von fortgeschrittenen Tumoren, die schon bereits metastasiert sind, ist gerade die individuelle Betreuung sehr wichtig. Das heißt, genau das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Fachgruppen ist sehr wichtig und da kommt es darauf an, dass die Fachgruppen auch entsprechend gut miteinander kommunizieren und reden und sich nach den Bedürfnissen des Patienten orientieren. Und da ist so eine Heimatnähe manchmal auch sehr sinnvoll, gerade auch wenn die Patienten älter sind. Dann spielt das auch schon eine wichtige Rolle, weil jedes Mal zu einer Behandlung, sich auf die Reise zu machen, ist ja auch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall. Welche Fachbereiche oder Therapeuten spielen da bei so einer Behandlung alle eine Rolle?
Ja, wir haben ja schon die wichtigsten im Grunde genommen, die Onkologen, die Gastroenterologen, dann die Chirurgen, Strahlentherapie ist dabei. Aber dann gibt es eine ganze Menge Bereiche, die noch zusätzlich unterstützen. Das ist einfach Sozialdienst, das ist Psychoonkologie, Physiotherapie und eine ganze Reihe anderer Fachgruppen, die da mit reinspielen und die aber auch von der Deutschen Krebsgesellschaft abgefragt werden. Das heißt, das Vorhandensein dieser Infrastruktur wird auch gefordert und überprüft. Die kommen ja zu uns und gucken auch in die Akten und gucken auch, ob wir entsprechend gehandelt haben. Und das ist schon, da stellt man sich schon eine richtige Prüfung.
Ja, gut, aber das so soll es ja auch sein, ne? Ja, dass man wirklich als Patient da auch ein gutes Gefühl hat, dorthin zu gehen.
Ja.
Das Klinikum Wolfsburg nimmt auch an einer deutschlandweiten Studie zum Darmkrebs teil. Sie haben es gerade auch angesprochen, Professor Hohmann, auch es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Studien. Woran beteiligt sich das Klinikum Wolfsburg da? Worum geht's?
Also ich glaube, gerade so in der Region sind wir nicht nur an einer, sondern an vielen Studien. Wir sind sehr studienaffin. Also es ist gerade, glaube ich, unser Anliegen oder auch mein Anliegen, diese klinische Versorgungsforschung voranzutreiben. Wir sind ja jetzt auch Medizincampus der Universität Göttingen, weil wir halt da sehr, sehr akademisch unterwegs sind. Und viele dieser Studien sind halt genau der Fortschritt, wie ich es eben dargestellt habe, dass man da Erkenntnisse gewinnt, die sich letztendlich in bessere Behandlungsqualität niederschlagen. Und aktuell fand ich zum Beispiel eine der spannendsten Studien, da ging es um diese total neoadjuvante Therapie, also um die vorgeschaltete Therapie vor einer Operation beim Rektumkarzinom. Und ich sag mal, vielen anderen Zentren hatte sich das noch nicht so ganz durchgesetzt, dass man auch mal auf die Chirurgie verzichten kann. Und auf der anderen Seite war es oder ist es immer noch so ein bisschen unklar, welche Bestrahlungsmodalität in Kombination mit welcher Chemotherapie da das Beste ist. Und das ist dann halt eine Studie, wo die Patienten mich am Anfang mal fragen, ob sie Versuchskaninchen sind. Und ich dann immer so ein bisschen provokativ sage, ja. Aber es ist halt so, dass sie die beste Standardtherapie bekommen und wir das gegen ein anderes Verfahren testen, was genauso gut ist, wo wir aber nicht wissen, was besser ist. Und da sind wir halt, das sind halt eins von ganz vielen Zentren in Deutschland, haben aber sehr, sehr viele Patienten da einschließen können. Und neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn darf man auch nicht vergessen, dass da allein durch die Struktur eines zertifizierten Darmkrebszentrums der Patient schlichtweg besser betreut wird. Und im Rahmen dieser Studie, das sind ja sehr, sehr hohe Auflagen, wird der Patient extrem engmaschig betreut. Er hat sozusagen seine eigene Study Nurse. Das ist immer ganz interessant zu beobachten, dass die Patienten, die mit allen Problemen dann auch jederzeit anrufen und dadurch in meinen Augen sogar fast besser betreut sind, als wenn sie manchmal nicht an so einer Studie teilnehmen. Und ja, das ist eine Studie, wo ich denke, da hat man sehr zeitnah, wird man schon in wenigen Jahren wissen, ja, was ist jetzt die beste Bestrahlung? Ne? Da haben wir dann halt einen Teil zu beigetragen. Und ich finde, das macht uns immer so ein bisschen stolz, weil viele jetzt international maßgebende Studien, die sind halt auch hier in Wolfsburg durchgeführt worden. Und das ist doch etwas, worauf man auch mal durchaus stolz sein kann.
Ich denke auch, auf jeden Fall darf man das. Und es ist ja auch immer wieder faszinierend, dass es auch immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Also der Fortschritt, der medizinische, macht ja auch nicht Halt. Also es gibt immer wieder neue Sachen, die dabei rauskommen.
Ich sage ja immer, das ist eigentlich der spannendste Bereich. Also wenn Sie mal, wir haben im Jahr immer zwei große Krebskongresse. Wenn Sie mal nur einen verpassen, dann haben Sie schon wieder irgendwas verpasst, weil tatsächlich eigentlich jedes Jahr irgendeine Studie rauskommt, die unseren Behandlungsstandard ändert. Das ist das extrem schön zu beobachten. Ich glaube, von außen betrachtet ist das manchmal frustrierend. Man hört immer die Frage, wann wird Krebs geheilt? Ich behaupte, richtig heilen werden wir den auch noch in den nächsten 50 Jahren nicht. Aber die Fortschritte sind schon extrem auffallend und ständig neue Medikamente und teilweise, dass wir Krebs in so eine chronische Erkrankung überführen. Also das ist schon eines der dynamischsten Bereiche in der Medizin, denke ich mal.
Und ich glaube auch, dass die Behandlungsformen deutlich milder werden. Also wenn sie früher deutlich aggressiver oder Einschneider waren, dass sie zum Teil deutlich besser toleriert werden können und die Nebenwirkungen deutlich geringer werden. Ich glaube, das spielt eine ganz wesentliche Rolle für die Lebensqualität.
Absolut, ja. Ich habe nicht wenige Patienten, die jetzt deutlich über 80 sind und im ersten Schreck über ihre Diagnose sagen, ich hatte ein gutes Leben, ich lasse jetzt nichts machen. Und wenn man die dann aufklärt und gerade mit in Anwesenheit ihrer Angehörigen und ihnen Therapieoptionen darstellt und dann manchmal sieht, was man da noch für Erfolge erzielen kann, das ist schon schön.
Ja, das glaube ich. Zum Ende unseres Gesprächs müssen wir einen wichtigen Punkt natürlich noch besprechen. Das ist die Vorsorge. Wir haben es kurz angerissen während unseres Gesprächs. Vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, wie das abläuft, ab welchem Alter man die Möglichkeiten hat. Ich kann es an dieser Stelle auch gern aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe es nämlich letztes Jahr das erste Mal gemacht, die Darmkrebsvorsorge, war dort. Es ist so, wie Sie es vorhin sagten, Professor Hohmann, es ist relativ, man kriegt nicht viel mit, wenn man denn so eine leichte Egalspritze denn nehmen möchte, wie ich es getan habe. Ich kenne auch Freunde, die haben es nicht gemacht, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Das Unangenehmste war tatsächlich die Vorbereitung auf diesem Termin. Aber das können Sie, glaube ich, noch mal viel besser erklären. Ab wann hat man denn einen Anspruch bei den als Mann und als Frau? Das ist ja noch ein bisschen unterschiedlich. Und wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht und was wird da gemacht?
Also im Grunde genommen ist ganz einfach. Männer ab 50, Frauen ab 55. Es sei denn, sie sind in einer dieser spezifizierten Risikogruppen, die ich gerade am Anfang genannt habe. Und ja, ich habe da eine relativ klare Haltung. Darmspiegelung, sonst nichts. Also es wird noch dieser Test auf okkultes Blut oft gemacht. Ich bemerke da aber, ich sag mal, Gott sei Dank einen Trend, dass das doch einfach so wahrgenommen wird, weil dieser Test doch eine recht hohe Unzuverlässigkeit hat. Also Darmkrebs hat halt eine Besonderheit und das, wir reden immer so negativ, die Besonderheit ist, dass Darmkrebs extrem langsam wächst aus Vorstufen, sogenannten Polypen. Und von der ersten Veränderung bis zum großen Polypen, bis zum Darmkrebs, dauert es im Grunde genommen 10 Jahre. Und wenn man mal ein bisschen pathetisch formuliert sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Früherkennung und Vorsorge, dann machen wir nämlich eine echte Vorsorge, weil wir bei der Darmspiegelung nach diesen Vorstufen gucken. Und wenn wir halt eine Vorstufe sehen, diese Vorstufe entfernen und pathetisch formuliert die Krebsentstehung dadurch unterbrechen. Und deswegen verhindern wir den Krebs und machen eine echte Vorsorge. Und das ist einmalig in der Medizin, das gibt's so halt nicht. Und deswegen ist mein Appell ganz klar, diese Koloskopie wahrzunehmen, auf die jeder Anrecht hat. Und wir bemerken ja auch, und das hatten wir ja vorhin gesagt, dadurch, dass die Sterberaten sinken, das hat halt damit zu tun, dass diese Akzeptanz deutlich steigt. Wir Männer waren ein bisschen hinterher, aber jetzt, dass man jemals eine Darmspiegelung macht, ist mittlerweile auch bei Männern fast bei 40-50%. Ich würde mir natürlich 100 wünschen, aber das erreicht man halt.
Bei mir wurde jetzt nichts festgestellt, zum Glück. Das heißt, ich habe jetzt 10 Jahre Ruhe, bevor ich wieder hingehen sollte.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt, habe ich vergessen zu erzählen. Dadurch, dass diese Zeitspanne von diesen 10 Jahren sind, haben wir da halt einen sehr, sehr guten Algorithmus, je nach Größe und Anzahl der Polypen. Also wenn man mal einen Polypen hat, ist die nächste Untersuchung in aller Regel entweder in 3 oder in 5 Jahren. Und wenn man nichts hat, empfehlen die Leitlinien 10 Jahre. Das Letzteres kann man jetzt, wenn man wieder sehr kritisch ist, nochmal kritisch hinterfragen, ob das im Einzelfall nicht doch früher sein sollte, gerade wenn die Sichtverhältnisse nicht ganz optimal waren, aber das sind die offiziellen Empfehlungen.
Aber Herr Kutscher, genau deswegen bin ich auch beruhigt. Ich habe mich auch letztes Jahr spiegeln lassen. Ich habe auch 10 Jahre Zeit.
Ja, dann ist das doch eigentlich ein positives Ende auch, dass wir da mit einem guten Gefühl rausgegangen sind. Also ich muss sagen, dass man hat wirklich ein gutes Gefühl danach, eben weil man auch ja weiß, oder wie Sie es gerade geschildert haben, Professor Hohmann, dass wenn was ist, ist es gut zu erkennen. Man kann es frühzeitig behandeln oder entfernen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Vorsorge, die man unbedingt wahrnehmen sollte, auf jeden Fall.
Ja. Und das Abführmittel ist nicht mehr ganz so schlimm. Also es ist anstatt 4 Liter gruselige Flüssigkeit, ist es jetzt noch 1 Liter gruselige Flüssigkeit.
Also bei mir waren es tatsächlich noch 3 oder 4, habe ich
getrunken. Ja, also neuerdings ist es 2 mal 1/2 Liter. Ach so. Und man muss mit dem Patienten vernünftig reden. Wir haben ja auch manchmal hier durch unseren großen Automobilkonzern ein paar Leute, die von weiter weg kommen. Und da habe ich gesagt, er soll klare Flüssigkeit dazu trinken. Der hat dazu 3 Weizenbier getrunken. Der war auch sehr sauber und fand das sogar amüsant. Das ist eine Frage der Einstellung.
Weizenbier wäre auch gegangen, weil ich habe klaren Apfelsaft getrunken.
Also am Tag vorher können Sie trinken, was Sie wollen. Sie müssen ja früh morgens nochmal was trinken. Da würde ich das Weizenbier dann weglassen, sondern klare Flüssigkeit
nehmen. Am wichtigsten fand ich, die Nase zuzuhalten beim Trinken.
Ja, das ist auch noch ein guter Tipp, ja. Irgendwann schmeckt es dann nicht mehr, egal wie viel es ist.
Da haben Sie recht.
Ja. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Bevor ich Sie verabschiede, möchte ich an dieser Stelle noch mal ein bisschen Hinweis oder Werbung in eigener Sache machen. Wer unseren Gesundheitspodcast ein bisschen verfolgt, weiß, dass Sie auch schon mal hier waren. Gemeinsam mit Ihnen habe ich den Podcast auch zum Bauchspeicheldrüsenkrebs gemacht. Wer da gerne reinhören möchte, ist auch unbedingt empfehlenswert. Und auch mit Dr. Jungblut, wir haben uns schon über die steinreiche Galle unterhalten und auch über die Schilddrüse haben wir gesprochen. Also auch das ist schon nachzuhören und empfehlenswert. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Schön, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, zu welchem Thema wir uns nochmal wiedersehen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke auch Ihnen fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.